Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Samstagsunterricht oder verlängertes Schuljahr, Lehrplan entrümpeln oder Ferien minimieren. Es gibt ein ganzes Potpourri an Ideen, wie Schülerinnen und Schüler mögliche Lernlücken aufholen sollen. Wir klären, was davon wirklich machbar ist. Und wir wollen wissen, wie gut die Wissenschaft und auch die Politik uns eigentlich erklärt, wie der aktuelle Forschungsstand in der Corona-Pandemie ist und an welche Regeln wir uns warum zu halten haben. Das war unser Thema heute. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Stefanie Gebert. Kinder und Jugendliche zahlen einen hohen Preis in der Pandemie. Das ist die Warnung, die heute von UNICEF kommt. Das Kinderhilfswerk hat gezählt, dass weltweit rund 168 Millionen Kinder seit einem Jahr keine Schule haben. Es drohe eine Bildungskrise. Auch hierzulande wird dieses Wort viel genutzt. Im Moment haben ja zumindest die meisten Grundschulen wieder geöffnet, mit unterschiedlichen Modellen zwar, aber es findet Unterricht statt. Und die Öffnung der Schulen soll weitergehen, so fordert es die Bildungsministerin vor der Bund-Länder-Beratung heute. Und trotzdem sind natürlich Lernlücken entstanden und wie die aufzuholen sind, da gibt es jede Menge Ideen. Wir wollen ein paar auf ihren Sinn hin untersuchen mit dem Bildungsforscher Kai Marz vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie.
Schon Fakten geschaffen hat Berlin. Da hat der Senat beschlossen, dass es ein freiwilliges Sitzenbleiben geben soll. Also alles an die Eltern abgeschoben sozusagen. Die sollen entscheiden, ob die Lücken so groß sind, dass das Kind wiederholen soll. Ist das eine gute Idee?
Nun ja, freiwillige Sitzenbleiben kann man sicherlich überlegen, aber wir wissen aus der Forschung, dass das Wiederholen eines Schuljahres eine sehr ineffektive Form ist, um Lern- und Leistungsrückstände aufzuholen. Eben gerade, weil die Lern- und Leistungsrückstände ja nicht gleichmäßig über alle Fächer auftreten, sondern im Wesentlichen oftmals nur ein oder zwei Fächer betreffen. Und ich finde, man sollte eher überlegen, dass man jetzt Maßnahmen wählt, die viel gezielter da ansetzen, wo die Defizite und die Rückstände bei den Kindern und Jugendlichen wirklich auftauchen.
Das könnte ja zum Beispiel Samstagsunterricht sein. Auch eine Idee, die gerade auf dem Markt ist. Gab es ja auch schon lange Jahre immer mal wieder in Deutschland. Könnten wir das den Kindern erstens antun und zweitens damit tatsächlich individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen schaffen?
Ich glaube, dass es wichtig ist, egal welche Varianten man jetzt wählt und weiterverfolgt, dass alle Optionen in eine gesamte Strategie eingebunden werden. Wir wissen noch überhaupt nicht, wie groß die Leistungsrückstände der einzelnen Schülerinnen und Schüler sind. Wir wissen nicht, ob das in der Grundschule anders ist als in den weiterführenden Schulen. Wir wissen nicht, welche Fächer betroffen sind. Das heißt, wir brauchen erstmal dieses Wissen, diese Diagnose, um dann auch wirklich Maßnahmen ergreifen zu können, die da ansetzen. Und da kann der Samstagsunterricht, wenn man ihn übergangsweise plant, sicherlich eine Möglichkeit sein, um zusätzliche Lernzeit zu schaffen. Wichtig erscheint mir dann aber, dass man nicht einfach den Unterricht fortführt auf einen sechsten Tag, sondern dass man wirklich gezielt an den Dingen arbeitet, wo die Kinder, die Jugendlichen dann auch wirklich Probleme haben.
Das könnte man ja zum Beispiel machen, indem man das Konzept nimmt, dass das Schuljahr bis zum Winter, also bis zu den Weihnachtsferien verlängert wird. Für wie sinnvoll halten Sie diese Idee?
Also die Grundidee, dass man überlegt, wie kann man zusätzliche Lernzeit generieren, die halte ich für richtig. Nur wenn man der Logik des Langzeitschuljahres folgt, dann muss, wenn man irgendwann wieder zum normalen Schuljahr hinkommen möchte, ein Kurzzeitschuljahr folgen. Und man hat letztendlich dann nicht wirklich Zeit gewonnen. Und man erreicht auch nicht, dass die Kinder optimaler individuell gefördert werden, weil dieses Langzeitschuljahr dann wahrscheinlich für alle Kinder und Jugendlichen gilt. Und dann ist die Gefahr groß, dass man Unterricht einfach weitermacht. Und ich denke, wir brauchen jetzt gezielte Maßnahmen, die an den Schwachstellen bei den Schülerinnen und Schülern ansetzen. Und daher finde ich es wichtiger, jetzt zu überlegen, was brauchen wir letztendlich und welchen Zeithorizont brauchen wir, um mit diesen Lernrückständen umzugehen. Und da scheint es mir nicht hilfreich zu sein, von einigen Wochen oder auch Monaten auszugehen, sondern ich würde das gesamte nächste Schuljahr hier schon in den Blick nehmen, dass wir insgesamt mehr Zeit haben und dann auch ein Stück weit flexibler mit dieser Zeit umgehen können, sowohl für die Kinder und Jugendlichen, die eher im unteren Leistungsbereich sind, aber genauso für diejenigen, die möglicherweise durch die Schulschließung überhaupt gar keine Beeinträchtigung haben, die vielleicht sogar durch die 1:1-Situation besser geworden sind.
Das würde aber bedeuten, wenn ich Sie richtig verstehe und wenn wir es runterbrechen auf die Arbeit, die dann auf die Schulen, auf die Lehrkräfte wartet, es muss jetzt eine Leistungsüberprüfung flächendeckend stattfinden und dann muss individuell erarbeitet werden, was dem jeweiligen Kind oder Jugendlichen tatsächlich hilft. Das bedeutet auch, wir müssen großes Vertrauen haben in das Lehrpersonal, dass sie das richtig einschätzen können.
Wir müssen ein großes Vertrauen in das Lehrpersonal haben und wir müssen aber auch eine Gesamtstrategie haben. Und diese Gesamtstrategie, wie wir mit dieser Situation umgehen, die setzt auch voraus, dass wir das Lehrpersonal unterstützen, dass wir Angebote für dieses Personal machen, dass wir ihnen Fortbildung anbieten, dass wir natürlich schauen, wie kann man zusätzliche Ressourcen mobilisieren, die möglicherweise im Ganztag liegen, die im Hort liegen. Wie kann man zusätzliche Ressourcen nutzbar machen, die außerhalb der Schule liegen, bei außerschulischen Bildungsanbietern. All das, glaube ich, kann man jetzt mit ins Boot nehmen? Wie kann man Angebote zeitlich überschaubar in den Ferien organisieren, die aber strukturell mit dem verbunden sind, was im alten Schuljahr geschehen ist und was im neuen Schuljahr passieren wird? Also dieses Vertrauen brauchen wir. Wir werden jetzt sicherlich nicht davon ausgehen können, dass es standardisierte flächendeckende Tests für alle Schuljahre bundesweit geben wird. Daher wird wichtig sein, dass wir die diagnostischen Möglichkeiten nutzen, die die Lehrkräfte haben, auf die sie zurückgreifen können und dann aber auch wieder Unterstützung bekommen, wenn es darum geht, darauf ausgerichtete Förderangebote zu entwickeln. Mhm. Also es ist letztendlich wirklich ein breiter Kranz an Aufgaben, der jetzt vor uns liegt. Und ich denke, wir brauchen wirklich eine Strategie, die zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Interventionen unterscheidet und mit den kurzfristigen Interventionen jetzt sofort startet, aber die mittel- und langfristigen jetzt schon mit in den Blick nimmt.
Sie sind Vater auch von Schulkindern. Wie optimistisch nach all dem, was wir bislang erlebt haben, sind Sie, dass wir diese Bedingungen tatsächlich bekommen für unsere Schulkinder?
Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich freue mich, dass meine Kinder gerne wieder zur Schule gehen. Sie sind jetzt den zweiten Tag nach 12 Wochen wieder in der Schule und ich hoffe, dass das jetzt auch so weitergeht. Es wird sicherlich nicht alles das, was ich jetzt beschrieben habe, 1:1 umsetzbar sein, aber ich lasse mir nicht den Grundoptimismus nehmen, dass wir mit dieser Situation umgehen können, dass wir es schaffen, diese Problemlage zu bewältigen, weil alles andere wäre eine Kapitulation vor den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und dafür halte ich ist wichtig, das Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen. Und ich glaube, wenn wir uns ein bisschen lösen von der Enge der einzelnen Schuljahre, was muss alles bis zum Sommer, was muss alles bis zum Frühjahr fertig sein, sondern wenn wir einen längeren Zeithorizont in den Blick nehmen, dann haben wir auch Möglichkeiten, bei Beibehaltung der normalen Laufzeiten der Schuljahren den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler gerechter zu werden.
Sagt Kai Maas. Er ist Bildungsforscher am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Prädikat systemrelevant. Spätestens im ersten Lockdown wurde deutlich, dass Deutschland seine Pflegekräfte dringend braucht und deshalb muss natürlich auch der Nachwuchs gut geschult sein. Aber wegen der Pandemie läuft natürlich auch die Ausbildung in der Pflege anders als gewohnt und Azubis müssen teilweise schon Aufgaben übernehmen, die sie noch gar nicht gelernt haben. Das zumindest kritisiert der Berufsverband für Pflegeberufe. Unsere Reporterin Bita Schaffineja hat sich mal in einem Braunschweiger Krankenhaus umgesehen.
Vanessa, würdest du bitte noch mal gucken, ob Frau Müller ihre Medikamente eingenommen hat?
Ja, mache ich sofort.
Früh morgens auf der Gynäkologie. Vanessa Schulte bekommt von ihrer Chefin erklärt, was heute zu tun ist. Die Auszubildende, eine schlanke, große Frau, trägt einen weiten Schutzkittel, grüne Handschuhe, Maske über Mund und Nase. Während sie sich um die Patientin kümmert, klingelt schon die nächste. Vanessa Schulte fährt mit ihrem Medikamentenwagen über die langen Flure. Inzwischen kennt die 29-Jährige jeden Handgriff, weiß, welcher Patient welche Pillen bekommt und wann genau die Essenszeiten sind. Denn sie steht kurz vor ihrem Examen. Dass Vanessa Schulte den Beruf als Gesundheits- und Krankenpflegerin gewählt hat, bereut sie auf gar keinen Fall. Auch wenn die Arbeit durch die Corona-Pandemie zwischenzeitlich sehr belastend war.
Natürlich war es zeitweise sehr chaotisch auf Station. Jeder musste gucken, wie er seiner Arbeit gerecht wird. Das Arbeitsaufkommen war natürlich einfach größer, als es davor waren. Es waren plötzlich viel mehr Patienten da. Und im Gegenzug sind natürlich auch Mitarbeitende ausgefallen, weil sie zum Beispiel selber sich infiziert hatten und krank geworden sind. Es war einfach wenig Personal, viel Arbeit. Das heißt, dass man eben sehr viel in seinen 8-Stunden-Schichten leisten musste, damit man dem Arbeitsaufkommen Herr wird.
Neben Blockunterricht in der Schule müssen die Auszubildenden 3 Jahre lang auf verschiedenen Stationen in einem Alten- und Pflegeheim oder im Krankenhaus arbeiten. Durch die Corona-Pandemie herrschte in manchen Häusern Personalmangel. So gab es teilweise auch Situationen, wo die Pflegerinnen und Pfleger den theoretischen Teil einfach übersprungen haben und es für die Auszubildenden keine Einführung gab.
Sondern sie direkt in den Praxiseinsatz ins Krankenhaus gesteckt wurden, um dort eben helfende Hände zu haben und zu unterstützen. Und das geht natürlich nicht. Man kann niemanden unvorbereitet im Krankenhaus arbeiten lassen.
Nicht weit vom Krankenhaus entfernt liegt die Pflegeschule. Lehrerin Peggy Neubauer wählt sich gerade in die Konferenz ein und gibt Online-Unterricht.
Hallo, guten Morgen. Schön, Sie hier zu sehen. Ton ist alles aus. Wunderbar, dass wir uns nicht überlagern. Gut, dann können wir mit dem Online-Unterricht starten.
Als auch die Pflegeschule vor einem Jahr von Corona überrollt wurde, haben alle Dozenten erst einmal einen Plan gemacht, um die Ausbildungsinhalte trotzdem zu vermitteln. Doch anfangs gab es nur sehr wenige Kommunikationswege, ergänzt Peggy Neubauer.
Nach und nach haben wir Online-Plattformen bekommen, wo wir die Auszubildenden auch besser erreichen, wo wir Videokonferenzen durchführen können und auch ein Austausch stattfindet. Und natürlich Telefonate, in Ausnahmefällen auch mal Gespräche, ne, wenn es wirklich nicht anders ging. So haben wir dies überbrücken können.
Der Berufsverband beklagt, dass die Pflegeschulen wegen Corona schon seit langer Zeit geschlossen sind und kein Präsenzunterricht stattfindet. Zudem werden praktische Übungen seit Monaten teilweise nur sporadisch angeboten. Auch an der Pflegeschule in Braunschweig sind manche Bereiche des Lernstoffes ins Hintertreffen geraten, bedauert Peggy Neubauer.
Exkursionen hatten wir ganz viele. Das hat gelitten. Das ist auf der Strecke geblieben, weil sowas konnten wir dann jetzt natürlich nicht mehr machen. Aber die groben Inhalte wurden an die Schülerinnen und Schüler gebracht.
Zurück im Krankenhaus auf der Gynäkologie. Inzwischen ist es Nachmittag. Vanessa Schulte fährt mit ihrem Medikamentenwagen zu Zimmer 221. Hier liegt ihr letzter Patient für heute.
Ich möchte gern einmal ihren Blutdruck messen. Dann spannt es gleich einmal am Arm und geht los.
Nach 8 Stunden ist der Arbeitstag beendet. Manchmal ist es gar nicht so einfach, sein Pensum zu schaffen. Viele Patienten wollen gerne ihr Herz ausschütten, einfach mal reden. Gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo sie kaum Besuch empfangen können, beklagt Vanessa Schulte.
Man muss schon zusehen, dass man seine Arbeit schafft, aber Gespräche müssen ebenso drin sein, weil das ist ein Teil unserer Arbeit. Natürlich ist das dann oftmals schwierig, diesem hohen Redebedarf dann gerecht zu werden.
Auch wenn die Pflegerinnen und Pfleger trotz der vielen Arbeit nicht besonders gut bezahlt werden und die Ausbildung in manchen Bereichen gelitten hat, liebt sie ihren Beruf. Vanessa Schulte studiert nebenbei Pflegewissenschaften. Das ist ihr nächstes Ziel.
Ja, und wer Pflege studiert hat oder studiert, kennt sich natürlich auch bestens aus mit medizinischen Fachbegriffen. Als Laie sind Vokabeln wie Prävalenz oder Pneumonie schon größere Herausforderungen. Und ganz besonders dann, wenn das Lesen von entsprechenden Informationen dazu schwerfällt. Deshalb braucht es gute Aufklärung. Und das wirft natürlich die Frage auf, erreicht die Kommunikation rund um Corona und die daraus abgeleiteten Lockdown-Regelungen wirklich alle Menschen in diesem Land? Diese Frage habe ich an Dr. Julia Offe weitergereicht. Sie ist Wissenschaftskommunikatorin in Hamburg. Und ich wollte von ihr wissen, wie gut ihrer Meinung nach im Moment die öffentliche Kommunikation über das Coronavirus und über die notwendigen Schutzmaßnahmen gelingt.
Ich denke, dass sie im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert. Manchmal würde ich mir wünschen, dass die Vorgaben klarer sind und nicht ständig geändert werden. Aber wir haben keinen Mangel an Informationen. Es ist eher zu viel oder zu widersprüchlich oder dass jede mini kleine Änderung sofort wieder groß aufgebauscht wird.
Wie schwierig ist es denn grundsätzlich, Erkenntnisse und auch Vorgaben, wie wir uns jetzt verhalten sollen, gut zu erklären, wenn sich das Wissen über die Grundlagen von Corona ständig ändern oder auch wenn sich politische Rahmenbedingungen immer wieder ändern?
Also ich denke, die Grundlagen über Corona werden sich jetzt nicht mehr ändern. Ich denke, alles, was wichtig ist für die Gesellschaft, das ist jetzt bekannt. Wir wissen, wie es sich überträgt. Wir wissen, was die gefährlichsten Situationen sind. Und politische Rahmenbedingungen, das ist natürlich schwierig und das ist sehr schwierig vorherzusagen. Und das ist, glaube ich, auch das, was zu dieser Corona-Müdigkeit geführt hat, dass sich da die Vorgaben so schnell ändern und dass sie auch so kompliziert kommuniziert werden.
Bei einer am Montag bei uns hier vorgestellten repräsentativen Umfrage zum Lesen und zur Alphabetisierung, da kam heraus, dass rund 40% aller Erwachsenen in Deutschland Verständnisschwierigkeiten haben, wenn sie sich zum Beispiel offizielle Verlautbarungen von Behörden zum Coronavirus anschauen. Wenn man sich diese Zahl anschaut, 40%, das ist nicht wenig. Wie könnten oder müssten Ämter und auch Ministerien besser darauf eingehen?
Also erstmal kann ich das gut verstehen, dass das vielen Leuten zu kompliziert ist. Ich kenne auch durchaus hochgebildete Leute, die die Regeln manchmal nicht verstehen und nicht wissen, was jetzt erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und was man besser machen könnte. Es gibt ja schon von einigen Behörden, gibt es ja auch Informationen in einfacher Sprache. Das würde ich mir noch mehr wünschen, dass sozusagen alle neuen Informationen auch in einfacher Sprache vorgehalten werden. Zusätzlich glaube ich, müssten die Behörden auch mehr versuchen, dahin zu gehen, wo die Leute Informationen hernehmen. Das heißt, es müsste mehr auf YouTube passieren, es müsste mehr Social Media gemacht werden und dann dort auch verständlich und nicht nur so einmal am Tag ein kurzes sachliches Update, sondern da müssten Behörden vielleicht auch versuchen, Menschen zu gewinnen, die schon einen großen Einfluss haben. Vielleicht mehr Musiker oder Schauspieler gewinnen, die sich bereit erklären, mal zu erklären, was es mit Corona auf sich hat und wie man sich davor schützen kann und was es für Konsequenzen haben kann.
Apropos großen Einfluss, es gibt viele WissenschaftlerInnen, die im Moment viel zu sagen haben bei uns und viel auftauchen in den Medien und ja auch viel erklären. Aber müssten die auch was an ihrer Kommunikation verändern?
Also ich glaube, dass die WissenschaftlerInnen da insgesamt einen guten Job machen. Die sind ja in erster Linie da, um zu forschen und die sind ja nicht da, um zu kommunizieren. Ich würde mir aber wünschen, dass Institute und Universitäten, dass die noch mehr Leute ermutigen, Wissenschaft zu kommunizieren. Dass es jetzt nicht nur diese Handvoll Professoren und Professorinnen sind, die man in den Medien immer wieder sieht und hört, sondern dass die auch zu ihren Doktoranden sagen, hey, mach doch mal was und hey, wenn du auf Social Media aktiv bist, sag doch mal mehr über Corona, rede doch mal mehr über deine Arbeit, erklär doch mal, warum wir manche Sachen vielleicht noch nicht so genau wissen. Ich glaube, dass da relativ leicht mit vielen Menschen so eine Kommunikation auf Augenhöhe entstehen kann.
Sie selbst geben Seminare für WissenschaftlerInnen und veranstalten auch Formate in Science Slam, bei dem ForscherInnen möglichst publikumswirksam ihre Arbeiten vorstellen. Also genau das, was Sie gerade erzählt haben. Wäre das vielleicht auch ein Format, das möglich wäre und das auch uns jetzt in Corona-Zeiten helfen könnte?
Also ich denke, dass der Science Slam dazu beitragen kann, obwohl wir da vor allen Dingen ein wissenschaftsinteressiertes Publikum erreichen. Ich denke aber schon, dass sozusagen dieser Science Slam-Stil, dass man nicht versucht, besonders schlau daherzureden, sondern dass man versucht, sich so Augenhöhe herzustellen mit dem Publikum und sich deren Alltag vorzustellen und Bezüge darauf zu nehmen. Ich glaube, dass das auch für kurze Videos oder auch Texte in Social Media helfen kann. Also dieser Stil kann auf jeden Fall helfen, um mehr Leute zu erreichen.
Wie ist denn insgesamt der Stellenwert von Wissenschaftskommunikation? Vielleicht können Sie das zum Schluss nochmal erläutern. Also wie sehr wollen Forscherinnen und Forscher denn tatsächlich mitteilen, was ihre Ergebnisse sind?
Ja, die wollen das sehr gerne mitteilen, aber in Fachpublikationen und ihren Peers gegenüber und nicht gegenüber der allgemeinen Bevölkerung und erst recht nicht in irgendwie einfacher Sprache. Die Motivation haben, glaube ich, inzwischen relativ viele junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Also wenn man so guckt, bei den Leuten um die 30 ist die Motivation wesentlich höher als bei Leuten um die 60, sage ich mal. Das ist leider auch noch häufig so, dass sowas ausgebremst wird. Auch zum Beispiel die Pressestellen der einzigen Institute, die würden am liebsten alles doppelt und dreifach checken, ob das auch richtig ist, was jemand erzählt. Aber es gibt jetzt mehrere junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sagen, ich mache das trotzdem. Ich finde das so toll, was ich mache. Ich möchte darüber erzählen und ich möchte auch andere Leute dafür begeistern.
Forschung besser erklären, besonders in Pandemiezeiten. Wie kann das besser gelingen? Darüber habe ich gesprochen mit der Wissenschaftskommunikatorin Julia Offe. Die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern ist längst nicht mehr so praxisfern wie noch vor wenigen Jahren. Erste Schulpraktika gibt es inzwischen im Bachelorstudium und im Master ist mittlerweile in vielen Bundesländern auch ein ganzes Praxissemester an einer Schule vorgesehen. Eine Zeit, auf die sich viele angehende Lehrerinnen und Lehrer gerade nach den langen Online-Seminaren jetzt freuen, aber bei der viele sich auch fragen, wie soll ich das eigentlich finanzieren? Das gilt im Corona-Jahr ganz besonders, wo beliebte Nebenjobs wie Kellnern oder auf der Messe arbeiten gar nicht mehr möglich sind.
Bisher hat Jacqueline Mitte 20 selbstbewusst und lange blonde Haare neben dem Studium an 2 oder 3 Tagen pro Woche in einer Kita oder Schule gearbeitet. Jetzt startet sie in ihr Praxissemester in einer Berufsschule im Rheinland und braucht eine andere Geldquelle. Damit ist sie nicht die Einzige.
Ich kenne doch einige, die eben auch hauptsächlich irgendwie in der Tagesbetreuung oder sowas arbeiten, weil wir halt nun mal Lehrämter sind und das irgendwie naheliegend ist. Und ich sag mal, von meinen Freunden stresst das 7 von 10 Leuten auf jeden Fall mit dem Geldverdienen nebenher.
Das Praxissemester in der Schule ist anders als das spätere Referendariat nicht bezahlt. Viele PraxissemesterInnen haben deshalb sonst abends und am Wochenende zum Beispiel in der Gastronomie gearbeitet. Diese Möglichkeit fällt für Jacqueline und ihre KommilitonInnen jetzt Corona-bedingt aus. Berlin hat für Studierende vor einigen Jahren extra das Programm Unterrichten statt Kellnern aufgelegt, um Studierenden schon während des Studiums und während des Praxissemesters die Möglichkeit zu geben, als Aushilfslehrkräfte Geld zu verdienen. In Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern sind Praxissemester und Arbeiten häufig nicht so einfach zu vereinbaren. Dabei erwartet Jacqueline, dass sie im Unterricht nicht lange zugucken, sondern selbst richtig ans Arbeiten kommen wird.
Ja, also es wird auf jeden Fall erwartet, dass wir selber unterrichten. Auch nicht wenig. Also wir sollen auf jeden Fall uns voll einbringen und je mehr, desto besser, wird immer gesagt.
So entsteht ein immenser Druck. Mindestens 4 Tage pro Woche Seminar und Praktikum, Unterrichtsvorbereitung nach der Schule und am Wochenende. Dazu die finanziellen Sorgen. Dass das viele Studierende stresst, beobachten auch Unidozenten. Nils Tönnissen lehrt an der Uni Bonn und bereitet Studierende in seinen Didaktikseminaren auf ihr Praxissemester vor. Immer wieder fragten Studierende ihn, wie sie ihr Leben während des Praxissemesters finanzieren sollen.
Ich weiß, dass dann einige gesagt haben, okay, dann muss ich am Wochenende arbeiten. Und die waren dann am Ende sehr müde nach den Monaten, ne? Und dementsprechend haben die sich da eher so durchgekämpft.
Trotzdem will Nils Tönnissen das Praxissemester nicht mehr missen. Vor einigen Jahren, als es das noch nicht gab und das Referendariat dafür länger dauerte, seien die allermeisten viel unvorbereiteter in den Lehrerjob gestartet. Noch während des Studiums mehrere Monate lang an einer Schule zu sein, das habe einen ganz besonderen Effekt.
Ich finde total gut, dass in dem Zeitraum diese ganzen Unterrichtsversuche und Erfahrungen und Hospitationen, dass die nicht bewertet werden. Also das ist so ein angstfreier Raum, in dem da gelernt werden kann und das tut denen unheimlich gut. Und jetzt aus Dozentensicht ist es für mich einfach total schön zu sehen, wenn die dann die Möglichkeit haben, das, was wir in den Seminaren besprechen, auch tatsächlich dort in Anwendung bringen können, ne?
Das Praxissemester im Studium haben inzwischen viele Bundesländer ins Lehramtsstudium integriert, unter anderem auch Hessen, Thüringen, Baden-Württemberg und Berlin. Einige erstatten immerhin Fahrtkosten. Indem sie das Referendariat um ein halbes Jahr gekürzt haben, sparen die Länder mehrere tausend Euro pro angehender Lehrkraft. Jacqueline würde sich deshalb wünschen, dass wenigstens ein kleiner Teil davon bei ihr landet.
Also 200, 250 fände ich schon fair, einfach auch ja, dafür, dass wir eben mal unsere komplette Zeit dort investieren. Und auch wenn wir die ersten 2 Wochen vielleicht nur hospitieren, wir arbeiten am Ende ja trotzdem richtig mit. Und die Arbeit ist einfach 0,0 vergütet. Und dann wird von uns noch erwartet, dass wir eben nebenher die Arbeit leisten, die wir sonst halt noch haben. Das heißt, wir haben 60-Stunden-Wochen dann in der Regel.
Letztendlich hängt die Möglichkeit, ob Studierende sich im Praxissemester mit Nebenjobs einigermaßen über Wasser halten können, stark von der jeweiligen Schulleitung oder den betreuenden Lehrkräften ab, ob die bereit sind, den Stundenplan an den Nebenjob anzupassen. Jacqueline hat für das anstehende Semester ihren Studienkredit jetzt ordentlich aufstocken müssen.
Lena Sterz über Lehramtsstudierende, die Probleme haben, ihr Praxissemester zu finanzieren. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Das war Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Stefanie Gebert und nach den Nachrichten stellt der Autor Frank Gosen in Korso Kunst und Pop sein neues Buch vor und er spricht über das Revival der 80er Jahre.